Verheißenes Land und einige Hindernisse. So lautet das Thema heute Morgen. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Motto wählen soll. Es gibt so einige Hindernisse, wenn man in der Bibel liest. Vielleicht bist du ganz neu motiviert, vielleicht, hoffentlich, sicher bist du ganz neu motiviert worden, vor 3 Wochen, wenn du am Gemeindewochenende warst, in der Bibel zu lesen. Etwas verbindlicher, etwas regelmäßiger, vielleicht auch mit einer solchen Rubelkarte, wo du alle Kapitel freirubeln kannst, wo du bereits gelesen hast, egal wo du dann beginnst. So. Und wenn man das so macht und dann prinzipiell einfach strategisch mal durch die Bibel liest, mal alles will gelesen haben, je nachdem, wo du dran bist, stößt du auf ganz schwierige Textstellen. Und so ist es mir gegangen in meinen Ferien. Die Bibel war meine Ferienlektüre, hat hauptsächlich daran drin gelesen. Und ich bin dann auf einen Abschnitt gestoßen. Ich dachte, ich mache das zur Predigt. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht ist es auch eine Frage, die dich schon länger bewegt, die du vielleicht auch in Diskussionen schon erlebt hast. Das verheißene Land, das Land Kanaan, das Gott seinem Volk versprochen hat. Ja, dazu gibt es viel Schönes, Interessantes zu erzählen, aber auch ganz viel Schweres, nicht Einzuordnendes. Und so bin ich gestoßen auf diesen Bibeltext. Höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen die eure Feinde aus. Verliert nicht den Mut, fürchtet euch nicht, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Denn euer Gott, der mit euch zieht, wird selbst gegen eure Feinde kämpfen und euch den Sieg geben. Und dann geht es dann weiter natürlich in diesem 5. Buch Mose, vieles Kostbares, wo Mose das Volk erinnert an Gottes Treue, auch Gott die Treue zu halten, aber dann auch solche Kampfanweisungen und Kriegsgesetze. Dann heißt es zum Beispiel im Vers 10 dann weiter, bevor ihr eine Stadt angreift, fordert ihre Einwohner auf, sich kampflos zu ergeben. Wollen sie aber keinen Frieden schließen, sondern Krieg mit euch führen, so belagert sie. So, und dann sind so einige Beschreibungen, Vers 16 wird es dann ganz happig. Bei den Städten in dem Gebiet, das der Herr, euer Gott, euch schenken will, da verhaltet euch so, in denen die Völker gelebt habt, lasst niemanden am Leben. Also religiös motivierte Gewalt. Ja, Gottes Urteil soll das Volk Israel vollstrecken über Völker. Frage mich nicht, das ist für mich eine offene Frage, und die ich nicht einordnen kann, weil ich bin ja auch nicht Gott, ich darf Fragen haben und behalten, warum Gott sein Volk an einzelnen Punkten zu einem Gerichtsvollstrecker gemacht hat, dass das Volk Gottes Gericht ausführen musste. Ich meine, Gott entscheidet, aber dass das Volk Israel dann in den Krieg ziehen musste. Verheißenes Land mit einigen, vielen, großen Hindernissen. Und ganz zu schweigen natürlich in unserer Zeit, wo wir drin stecken mit den vielen Meldungen, den Nahostkonflikt. Wir hoffen und beten, dass es im Gaza zu einem endgültigen Frieden kommen kann, nicht nur einer Waffenruhe, in diesen Fragen, in denen wir alle überfordert sind, aber eben, ja, Land einnehmen, Völker bekämpfen, das halten wir nicht aus. Und ich glaube, damals war es auch nicht anders. Ist der eigentliche Grund des dauernden Nahostkonflikts nicht gerade dieses Gedankengut, Land einzunehmen, im Segen Gottes? Ja. Ich möchte darauf jetzt natürlich nicht groß eingehen. Meiner Meinung nach geschieht kein Völkermord. Völkermord heißt die vorsätzliche Zerstörung einer nationalen, ethnischen, rassischen, religiösen oder sozialen Gruppe, ganz oder teilweise die Absicht, eine solche Völkergruppe, ein Volk zu vernichten, einfach wegen ihrer Rasse, wegen ihrer religiösen oder ethnischen Nationalzugehörigkeit und so weiter. Es gilt, das Böse zu bekämpfen, aber wir kommen nie zu genug dagegen an und erreichen unsere Ziele auf dieser Welt auch nicht so. Wir brauchen Jesus, den Friedefürst, der Wunden heilen kann. Versuchen wir das einzuordnen, was damals war. Wie kann man das verstehen? Drei Punkte zum ersten Teil so der Predigt, dann kommen noch zwei andere Dinge, an denen wir uns festhalten dürfen. Zuerst drei Punkte. Einmal sagt Gott, es ist wie, so wie mir Gott sagt, dein Gegen kommt darin und sagt, hör mal, das ist meine Angelegenheit. Das ist mein Kampf, das ist mein Krieg. Schon Abraham stellte sich Gott vor als der mächtige Kämpfer oder Übersetzung sagen, der Kriegsherr. Der Name Herr ist mein Name, ich bin der Kämpfer. Er geht voran im Kampf und nimmt das Volk mit sich. Das sehen wir eindrücklich, als Josua dann über den Jordan schritt mit dem Volk. Wer ging voran? Gott selbst. Gottes Gegenwart mit der Bundeslade begleitet mit den Priestern. Und so gingen sie dann auch Richtung Jericho zu und kreisten Jericho mit der Lade Gottes voran, mit Gottes Gegenwart voran und die Mauern fielen in sich zusammen. Und so schenkte, so bewirkte Gott immer wieder Dinge, die wir nicht erklären können. Teils war es auch eine unglaubliche Verwirrung bei den Feinden oder bei diesen Leuten im Land, dass sie sich gegenseitig noch bekriegten, ganz unterschiedlich. Bei all diesen Situationen war es, dass Israel kaum einen Finger rühren musste. Israel heißt, der Herr streitet für euch. Ihr sollt stille sein. Es heißt immer wieder, der Herr gab sie in ihre Hand. Der Herr machte es. Und nach der Überquerung über den Jordan beim Josua geschah ein spezielles Ereignis, eine Begegnung gab es da. Josua begegnete einem Kriegsführer, da war ein Fremder bewaffnet und Josua tastete sich ab und fragte dann, Freund oder Feind? Auf welcher Seite stehst du? Er wusste es nicht. Und da kam die Antwort von diesem Kriegsführer, keins von beiden, weder Freund noch Feind, weder auf dieser Seite noch auf jener Seite. Und die Reaktion von Josua war, er fiel zu Boden, er verneigte sich und sagte, ich unterstelle mich deinen Befehlen. Es soll nach deinem Plan gehen. Nach deiner Führung. Ich bin dein Diener. Obwohl er jetzt nicht genau wusste, auf welcher Seite dieser stand. Versteht ihr? Das ist Gott. Er souverän, er entscheidet, wohl überlegt. Es ist Gott, der den Kampf führt. Und seinem Volk sagt er in jener Situation, euer Gott zieht selbst vor euch her. 5. Mose 31. Er wird die Bewohner des Landes vertreiben und ihr werdet ihr Besitz einnehmen. Da kommt das Wort immer wieder vor, vertreiben. Nicht auslöschen, sondern nicht ausschließlich vernichten, auslöschen, sondern immer darauf das Vertreiben. Manche Völker sind geflohen und es ging nicht darum, sie auszulöschen, aber aus dem Land zu vertreiben, das steht, ja. Und da kommen wir zum zweiten Punkt, dass wir auch sehen müssen, Gott sagt wahrscheinlich auch in diese Situation hinein, Leute, es ist mein Land. Es ist nicht das Land der Amoriter, der Kanaiter. Es ist auch nicht das Land der Israeliten. Es ist nicht das Land der Palästinenser. Es ist nicht das Land der Schweizer und wo wir alle Völker wohnen. Alles ist mein Land. Und ihr habt Wohnrecht drin. Vielleicht dürfen wir das ganz mutig auch mal so ansehen. Aus Gottes Sicht, versteht ihr? Aus Gottes Sicht betont. Gott sagt, das Land habe ich meinem Volk gegeben. Zu folgendem Zeitabschnitt. Es ist ja, wir dürfen nicht vergessen, damals als Abraham in das neue Land einzog, ja, da war er nur mit seiner Familie und seinen Leuten und Knechten und natürlich war das eine große Gruppe bereits und mit dem Lot, der war ja auch dabei und sie ließen sich dort nieder und Abraham erlebte Freundschaft, er wurde sogar gesegnet, ja. Gibt es einen von Melchisedek, einem Priester. Der Isaak, der fand Anklang. Er wurde auch beneidet von den Philistern, aber dann heißt es, dass Abimelech mit ihm einen Vertrag schloss, einen Friedensvertrag. Ein gutes Miteinander, auch Isaaks Familie, sie waren ein Licht dort. Das war ihre neue Heimat. Und dann erst 400 Jahre danach kamen die Nachkommen von Jakob, Isaak und Jakob, kamen dann wieder zurück, dort wo sie ihre Gräber hatten, ihrer Glaubensväter, ihrer Leute. In Sachen Landbesitz gibt es auch einen interessanten Hinweis im Neuen Testament. Als Paulus zu den Athenern sprach, und so erwähnte, dass Gott die Menschheit ins Dasein rief. Und er sagt, er Gott, der aus dem Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen ließ, damit sie die Erde bewohnen, da steht, dann sagt er, für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Aha. Gott bestimmt, wie lange und in welchen Grenzen ein Volk leben soll. Das gilt auch für Israel. Israel musste auch unfreiwillig davonziehen. Gott ließ Israel vertreiben durch die Babylonier. Diese Gefangenschaft, die sie dann erlebten oder wegdeportierten, sind alles schmerzvolle Geschichten. Und dann natürlich auch später, 70 nach Christus, Zerstörung von Jerusalem und alles ging drunter und drüber bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass Israel eigentlich seine Heimat, die Juden, nicht mehr hatten. Gottes Plan für die Völker, auch heute. Wenn wir noch so mehr wüssten, verstehen würden, würden vielleicht wir anders reagieren. Vor allem uns noch mehr auf Gott werfen, ihn suchen. Übrigens kursiert unter den Einwohnern Kanaans auch diese Überzeugung, das Land ist nicht mehr uns. Die Rahab, die prostituierte Rahab, die zwei Kundschaft aufnahm, die verriet, sie sagte diesen zwei Männern, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Und deshalb haben wir so große Angst. Verstecken wir uns hinter den Mauern, wir fürchten uns entsetzlich vor euch. Die Rahab hatte dieses Wissen, interessant. Das sind alles so Puzzlestücke, versteht ihr? Es geht mir nicht darum, Gott zu erklären, aber einzuordnen und daraus da und dort Gewinn zu nehmen für uns und eine Sicht zu bekommen, was auch noch sein wird und ist. Dann noch ein dritter Punkt. Es ist, wie wenn Gott auch sagt oder auf der Hand liegt, Leute, es ist mein, tut den nicht mehr da, mein Gericht. Luki, kannst du das eins weiterwählen? Tue. Mein Gericht. 5. Mose 9,5. Gott begründet es. Es ist wegen der Bosheit dieser Nationen, dass der Herr, dein Gott, sie vor dir vertreibt. Er begründet das. Das ist die Rede von Bosheit, Verdorbenheit. In 5. Mose wird dann auch beschrieben, in Kapitel 18, was da so zu und her ging in diesen Völkern, wo Gott sagt, dass sie nicht übernehmen sollen, die Bräuche, abscheulichen Bräuche, Sohn und Söhne und Töchter als Opfer zu verbrennen, Wahrsagen, Zauberei, Geisterbeschwörung, Magie betreiben, Totengeister befragen. Gerade wegen dieser abscheulichen Taten, Bräuche, vertreibt Gott diese Völker. Vers 12. Es gibt Hinweis von Archäologen, die viele Tongefäße mit Kinderskeletten fanden, die dem Baal geopfert wurden. Wissenschaftler sagen, dass es ganze Friedhöfe von Neugeborenen gegeben haben muss. Durch Ausgraben vermutet man, dass Menschen lebendig eingemauert wurden beim Häuserbau, um die Götter zu besänftigen, für Schutz, um Schutz und ja, für die Liegenschaft Schutzbaten. Die Anbetung des Fruchtbarkeitsgottes Baal, auch in späterer Zeit noch, aber damals schon, die Prostitution verbunden mit religiösem Kult. Moralisch gesehen kann man vielleicht sagen, war jene Gesellschaft, Kultur so am Boden wie Sodom und Gomorra. Und Gott sagte damit, Leute, es geht nicht, dass ihr miteinander zusammen wohnt und lebt. Das würde euch irgendwie reinnehmen. Ihr werdet euch arrangieren mit dieser Kultur, mit diesen Gepflogenheiten. Und das würde euch mit in den Abgrund treiben. Es geht nicht. 2. Mose 23, 33. Steht das. Und es passierte dann auch, weil sie dann irgendwie doch schauten, irgendwie etwas Freundschaft zu haben oder dann nicht so konsequent zu sein, kann ja nicht da. Und so lesen wir im Psalm 106, ist ein großes Bekenntnislied über die Vorfahren. Da steht Vers 37 und 38 von ihren Vorfahren. Sie nahmen ihre Töchter und Söhne und brachen sie den Dämonen als Opfer. Das Blut von Schuldlosen vergossen sie, ihre eigenen Kinder. Da gab es solche Dinge, die dann getan wurden. Sie entweihten das Land. Das destruktive, boshafte, Verdorbene hat leider mehr Ansteckungskraft als das Gute im Leben. Auch bei dir, auch bei mir. Durch Gottes Geist kann das andere schon auch passieren, natürlich. Das Gute, das Böse, Schlechte ansteckt und heil macht. Auf den Naturgesetzen wissen wir jetzt im Herbst, wenn wir die guten Äpfel da ernten, die lassen wir nicht mit den Faulen zusammen. Die sortieren wir aus, weil wir wissen, gute Äpfel wären auch faul. Gute Äpfel, gute Früchte, gesunde, die stecken nicht die Faulen an und die Gesunden dann. Das ist nicht so. Steht ihr? Wäre ja schön. Im geistlichen Bereich gibt es das zwar. Wir sollen Salz und Licht sein als Christen. und die Gesellschaft verändern. Aber wir wissen das andere auch zu gut. Was sollen wir dazu sagen, zu diesem schweren Thema? Ich möchte euch nicht so entlassen in diesen Sonntag und in diese Woche. Es gibt zwei Dinge, an denen wir uns festhalten dürfen. Nach all dem, das auch Fragen aufwirft, ihr dürft gerne zu mir kommen oder etwas schreiben und wir können ins Gespräch kommen. Ich kann auch nicht auf alles Antwort geben. Aber zwei Dinge halten wir fest, die müssen wir uns festhalten. Wer in der Bibel weiterliest und nicht stehen bleibt bei seinen Fragen, auch wenn sie aufrichtig sind, manchmal auch etwas hochmütig, weil wir meinen, wir müssen alles kapieren. Wer nicht stehen bleibt, sondern weiterliest, dem wird die Bibel zu einer Quelle des Lebens, hat jemand mal gesagt. Und deshalb wollen wir dranbleiben und nicht stehen bleiben. Und deshalb in diesem Sinn noch zwei Dinge halten wir fest. Zum einen. Das nächste Bild, Luki. Gott bleibt in Liebe und Barmherzigkeit. Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Bösen. Wir lesen im Ganzen drin auch von einem Gott der Geduld. Gott hat lange beobachtet, wie es da in diesem Kanaan zu und her geht. Schon Abraham hat er eins gesagt, von diesem Land, in dem Abraham nun stehen durfte, hat Gott ihm anvertraut, schau Abraham, es ist nicht so einfach. Deine Nachkommen werden dieses Land nicht gleich zur Heimat machen. Es gibt einen großen Unterbruch. Gott wusste um die Gefangenschaft in Ägypten und die ganzen Geschichten. Abraham, erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren und hier heimisch werden. Vorher geht's noch nicht. Vorher ist das noch kein Thema. Die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnt hat, hat ihr Maß, ihr volles Maß noch nicht erreicht. Gott war nicht bereit. Gott verschonte die Amoriter und auch die anderen Völker und sagte, nein, sie sollen bewahrt bleiben, kein Gericht. Ich warte zu, es wurden über 400 Jahre. Er verschonte die Leute. Ich habe kein Gefallen am Tod des Bösen. Gott ist gnädig und sieht jedes Menschenherz an. Er schaut, er verurteilt nicht pauschal. Ein Beispiel dazu, wir haben sie schon erwähnt, die Rahab, die so herausleuchtet. Die Rahab hatte jetzt auch nicht einen vorbildlichen Lebensstil, so die passte ganz gut in diese Gesellschaft rein, nehme ich an, mal in Jericho. Aber die Rahab bat um Rettung. Sie anerkannte Gott. Sie wusste das im Herzen insgeheim ganz genau. Und sie bat um Erbarmen. Und so steht im Hebräer Kapitel 11, 31, hört gut. Aufgrund des Glaubens blieb die Hure Rahab bei dem Untergang Jerichos bewahrt. Sie hatte die Kundschafter freundlich aufgenommen, während die anderen Einwohner sich Gott widersetzten. Verschont wurden nicht nur Einzelpersonen, sondern ein ganzes Volk. Interessant nachzulesen, das ist eine spezielle Geschichte. Vielleicht schauen wir das an in der Bibelstunde, genau in Josua Kapitel 9. Das Volk der Gibeoniter. Die waren schlau, die hatten auch Angst und sie sagen sich, komm, wir geben uns als Nomaden aus und verkleiden uns und so weiter und gehen dann zu Israel und sagen, ja, können wir einen Vertrag machen und so. Sie haben sich entstellt aus Angst und aus Bitte verschont zu werden. Und dann machte man mit ihnen einen Friedensvertrag und man blieb dabei. Die Gibeoniter blieben im Land und mussten nicht sterben. Mehrmals steht zum Volk Gottes ergänzt und all die Fremden, die mit euch leben. Israel hatte Fremde unter sich. Und hey, seid ihr euch bewusst, Gott sagte Folgendes dem Volk Israel. In 3. Mose Kapitel 19, im 3. Buch Mosebuch, wo es ja um ganz viele Gesetze ging, sagt er, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen, liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Und so haben Menschen die Aufnahme erlebt, mehr oder weniger gut, aber dann doch gut, wie eine Ruth zum Beispiel, Moabiter, mit ihrer Geschichte, ihres Volkes und viele andere. Auch wir, unsere Gesellschaft, die nicht aus dem jüdischen Volk besteht, wurde bewahrt bis heute. Mit der Einladung, die Botschaft Gottes auf diese einzugehen, sich darauf einzulassen. Noch hat Gott Geduld mit unserer Gesellschaft, mit unserem Volk. Das muss uns bewegen. Gott hat noch Geduld. Auch auf uns wartet Gericht, sagt Jesus öfters. Wir brauchen ihn, damit wir den wahren Kern des Lebens verstehen mit Gott und aufräumen und uns versöhnen mit Gott. Also Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Geduld drückt sich durch alles hindurch, bei allem Schweren und Auswegslosen. Und dann das andere, woran wir uns festhalten dürfen. Ich finde den Vers 4, Kapitel Römer 15, so genial. Dort steht, aus allem, was früher aufgeschrieben wurde, sagt sie, die Botschaft, die Bibel, sagt sie es unseretwegen. Alles, was aufgeschrieben wurde, unseretwegen, sagt Paulus. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden. Wir sollen unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt, ganz erfüllt. Also Leute, auch wenn du dieses und jenes nicht einordnen kannst, schau, welchen Gewinn du daraus ziehen kannst. Es ist deinetwegen aufgeschrieben. Mit einer anderen Aussage, mit einer ganz starken Symbolik. Selbstverständlich, wie das Jesus auch klar gemacht hat, der die alten Schriften immer da zitiert hatte. Und so können wir auf dieses eine Zitat nochmal eingehen, 5. Mose 20, 34, das ich am Anfang gelesen habe. Höre Israel, ihr rückt heute zum Kampf gegen eure Feinde aus. Verliert nicht den Mut, fürchtet euch nicht, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Denn euer Gott, der mit euch zieht, wird selbst gegen eure Feinde kämpfen und euch den Sieg geben. Darin ist ganz viel Aussagekraft. Ob dein Glaube noch ganz klein und zart ist oder ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, rücke vor im Glauben in das verheißene Land, in das neue Land. Geistlich gesehen sollst du Neuland einnehmen, vorwärts gehen. Wie Gott dem Josua gesagt hat, überall, wo du den Fuß betrittst, ist Gott bei dir und gibt dir dieses. Widersteht Satan, so flieht er von euch. Schaue diesem Feindlichen in deinem Leben in die Augen und erkläre dem Feindlichen den Krieg. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten, heißt es. Es geht, Menschen zu lieben, ja, für sie unser Leben zu lassen, sagt Jesus sogar. Aber gegen die Macht der Bosheit, der Lüge, des Destruktiven, das, was unsichtbar in der Luft schwirrt oder das so nicht erklärbar ist, so irrationell, was da abgeht. Wir stellen uns dagegen im Namen Jesu. verliere nicht den Mut. Dein Zuhause ist nicht die Wüste oder Kanaan. Ja, da war auch was auch noch schön. Vergiss es. Unter der Knechtschaft, der Sklaverei zu leben, unter jemandem, der dich niederdrückt und anklagt und verführt. Leben unter der Herrschaft Jesu, der dich zum Guten weckt, dir vergibt. Er ist dein Herr. Ja, und in der Wüste, da war es auch noch gäbig. Da gab es immer schön Manna jeden Morgen. Vor der Haustür konnte ich da zusammennehmen und gleich mein frisches Brötli backen. Man, und die Schuhe, das heißt ja, die Schuhe, die Kleider, die zerrissen nicht, die blieben erhalten. Es gibt im 5. Mose Interessantes zu lesen, wie Gott sie durchtrug in dieser Wüstenzeit. Aber das ist da irgendwie doch noch gäbig gewesen. Vergiss es, Wüste. Manna. Als die Israeliten über den Jordan kamen, hörte die Geschichte, die Manna-Geschichte auf. Und es heißt in Josua 5,12, von diesem Zeitpunkt an blieb das Manna aus, die Israeliten fanden jetzt keines mehr. Nun aßen sie Früchte, die in Kanaan gewachsen waren. Fertig mit Manna, jetzt ging es, Früchte zu ernten und natürlich auch auszusäen und zu pflegen und so weiter. Aber jetzt war die Manna-Zeit vorbei. Jetzt ging es um andere Kost. Die Manna-Zeit ist auch für dich vorbei, wenn du dich ganz Christus auslieferst. Dann ist das Wort Gottes dein Manna, deine Nahrung. Dann ist Jesus selber der, der dich satt macht. Es gilt auch, Eigenverantwortung wahrzunehmen, hinzustehen, dein Gärtlein, dein Garten zu pflegen und das giftige Unkraut auszureißen und das Gute gedeihen zu lassen. Es ist der Ort, trotz feindlichem Umfeld immer wieder, das dich runterziehen will, dich bedrohen will. Es ist der Ort, wo du in die Ruhe Gottes kommen darfst. Es wird gesagt im Hebräerbrief, dass es noch eine andere Ruhe gibt. Nicht die Ruhe, die Israel haben kann, weil sie jetzt ihr Land haben, seit wie vielen Jahren. Es ist auch keine Ruhe, es ist immer der Kriegszustand. Aber da ist noch mehr gemeint. In die Ruhe Gottes zu kommen, in dieses eigentliche Kanaan, dieses verheißene Land, ist diese Ruhe, in Christus reinzustehen, reinzukommen. Nicht ein Land mit örtlichen Grenzen bringt uns zur Ruhe und zum Frieden auf dieser Erde, sondern das Land, das Gott dir gibt in Christus, in das du eintreten darfst. Es ist eine Linie gezogen. Du hast sie hinter dir gelassen. Da ist ein Schnitt. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Alte ist gestorben. Römer 6. Du hast das gefeiert bei deiner Taufe. Ich darf leben in einem neuen Leben, in dem der Friede herrscht. Und ich sage einen Satz und dann gehen wir in ein Lied hinein, bevor wir das Abendmahl halten. Ganz bezeichnend passend, im Psalm 23 steht ein Vers. Du bereitest mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ein Tisch, an dem du satt werden darfst, in dem du verwöhnt wirst, in dem du sitzen darfst, du bedient werden wirst. Gott schenkt dir voll ein, es ist gut, hier zu sein. Im Angesicht meiner Feinde, die sind noch nicht weg, aber du darfst die tiefe Ruhe erleben, auch im Leben, wo es manches drunter und drüber gibt. Du bist eingeladen, wir wollen miteinander das erste Lied singen unserer Lobpreiszeit. Gott lädt dich ein, zu seinem Thron zu kommen. so wie du bist, mit all deinen Fragen und Täuschungen und auch Zweifeln, die in dir noch nagen. Du darfst so sein, wie du bist, vor Gott, aber bleib bei ihm, komm zum Tisch. Wir danken dir, Herr, dass bei dir Ruhe und Sieg ist. Komm zu uns, ich komme zu dir, Herr.